Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich darf Benedikt Held vorstellen. Er ist YouTuber, Kommunikationstrainer und vielleicht sowas wie ein Framing-Experte. Er hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Redefabrik. Und wir werden heute über Framing und eben das Framing-Manual sprechen. Also direkt übersetzt wäre das die Framing-Anleitung. Wir duzen uns. Ja. Du bist ja jung. Ich will es nur mal direkt gesagt haben. Und dann lass uns direkt über dieses Manual sprechen. Mhm. Und zwar in dem Manual wird ja viel mit der Moral legitimiert. Mhm. Das wirkt auf Menschen manipulativ. Mhm. Wie würdest du das einschätzen?
Also grundsätzlich ist es so, dass es ja um einen Faktenkern geht. Also beispielsweise den Beitrag oder man könnte natürlich auch sagen, irgendwie die Zwangsgebühr oder wie man auch immer das formulieren möchte. Es geht ja um eine faktische Lage. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Emotionen oder welche Moral sieht man dahinter? Man sieht es vielleicht positiv, dann nennt man es vielleicht einen Beitragsservice, oder man sieht es vielleicht negativ und dann macht man es halt wie die GEZ-Gegner und sagt, es ist eine Zwangsgebühr. Heißt, es geht um den Rahmen, der aber auf einer Moral fußen muss.
Wobei beides ja wahr ist.
Genau, beides ist wahr. Und das ist das Besondere beim Framing. Da geht es eben nicht um die Lüge, sondern da geht es darum, einen faktischen Kern einmal so und einmal so darzustellen. Und die unterschiedliche Darstellung sorgt dann halt auch eventuell für unterschiedliche Gedanken bei den Zuhörern.
Kann denn mit Framing manipuliert werden?
Also wenn man, natürlich, also ja, damit kann auf jeden Fall manipuliert werden, weil damit das Denken und das Wahrnehmen und tatsächlich auch das Handeln anderer Personen beeinflusst werden kann. Manipulieren, wenn man es jetzt im negativen Sinne sieht, würde ja bedeuten, dass eine Seite es verwendet, sodass die andere Seite was Schlechtes davon hat und man selbst was Gutes davon hat. Je nachdem, man kann es natürlich auch zum Positiven verwenden. Also Sprache oder Framing jetzt genauer gesagt, kann natürlich auch zur Manipulation verwendet werden.
In dem Manual wird ja eben, wie gesagt, viel mit der Moral argumentiert. Ne? Also die ARD, hier steht es nämlich aus dem Manual, die Arbeit der ARD ist von moralischen Prinzipien getragen. Und sie sprechen auch dezidiert von Gegnern. Und es wird dann quasi so interpretiert, wir existieren, also die ARD existiert, weil wir moralisch sind. Und die Gegner sind unmoralisch, weil sie gegen uns sind. Ich meine, ich glaube, das stößt den Leuten auf. Das wirkt auch nicht wie ein Framing frei von Manipulation.
Das ist durchaus richtig. Also ich glaube, das wird vielen aufstoßen, wobei es natürlich die Gegenseite genauso macht. Also beide Seiten sagen, wir sind die Guten, moralisch gesehen, die anderen sind die Schlechten. Und da verwenden sie halt sprachliche Frames oder Rhetorik oder wie auch immer man es nennen möchte, um die andere Seite als schlechter darzustellen. Und dann, wenn man halt sagt, der Beitrag ist unfair, dann verwendet man halt andere Frames, als wenn man sagt, der Beitrag ist fair. Und sicher, wenn Elisabeth Wehling da beauftragt wurde, für den ARD etwas zu schreiben und da eine Anleitung zu machen, dann wird sie natürlich davon ausgehen, wie gerade schon gesagt, dass das ARD halt generell moralisch hochwertige Prinzipien hat, was die Gegenseite natürlich nicht so sieht.
Wenn wir schon über die Gegenseite sprechen, die gibt es eben auch. Ja. Und ich habe da mal was mitgebracht, und zwar von Alice Weidel, die auch gewisse Framings verwendet.
€120.000 müssen die GEZ-zwangsbeglückten Bürger jetzt für ihre eigene Gehirnwäsche zahlen. Der sozialistische Kontrollwahn treibt irre Blüten.
Also das ist jetzt natürlich nur ein kurzer Ausschnitt, aber ich denke mit den Worten, wie hat sie es gesagt, GEZ-zwangsbeglückten Bürger und natürlich dann auch noch der sozialistische Kontrollwahn. Inwiefern, also ist sie dann quasi der Gegner oder ist das der Gegenframe?
Genau, das ist der Gegenframe, weil sie eben das, was die ARD macht, als nicht moralisch betitelt und sagt sowas wie zwangsbeglückt. Jetzt kann man sagen, okay, Zwang ist doch ein Fakt, dass man zwangsmäßig das zahlen muss. Und ja, es ist ein Fakt, allerdings kann man auch sagen, es ist ein Beitrag. Man kann es so oder so framen und sie geht dann natürlich in die andere Seite. Dass sie dann sagt, dass Framing generell unmoralisch ist, finde ich fragwürdig, weil sie ja selbst Framing verwendet und ist auch völlig richtig so, weil jeder grundsätzlich framen muss, weil einfach den theoretischen Gedankeninhalt in einen sprachlichen Rahmen zu bringen, das ist Framing im Endeffekt, das ist nicht mehr und nicht weniger. Es ist keine negative Manipulation, aber auch keine positive Beschreibung von irgendwas, sondern es ist eigentlich nur das Verpacken von theoretischen Sachen in beispielsweise Sprache oder Bilder oder andere Sachen.
Wäre es jetzt neutral zu sagen, es ist ein Zwangsbeitrag?
Nein, ist auch nicht neutral. Aber die Frage ist, was ist neutral?
Wenn ich sage, weil du gerade sagtest, Zwang ist richtig und Beitrag ist richtig. Und wenn man dann beide zusammenfügt, dann würde man sich nicht auf neutralem Boden befinden.
Aus mehreren Gründen nicht. Erstens gibt es in der Psychologie den sogenannten Primacy-Effekt, der einfach besagt, dass der erste Frame, der aktiviert wird, der stärkere ist. Heißt, wenn ich sage Zwang und dann Beitrag, dann wird Zwang als stärker interpretiert. Wenn ich jetzt sagen würde Beitragszwang, wäre es ja genau das Gleiche, nur andersrum. Der wäre tatsächlich jetzt stärker wiegend. Zusätzlich ist Zwang natürlich auch eine emotionale Bewertung von einer Pflicht. Also Pflicht ist aber auch nicht neutral.
Ein Pflichtbeitrag.
Sondern, genau, ein Pflichtbeitrag könnte man auch sagen. Aber auch die Frage ist, was ist überhaupt neutral und wollen wir überhaupt neutral sein? Also beispielsweise gibt es in der Psychologie dann ein Experiment, wo ganz klar gesagt wird, hier die Margarine hat entweder 3% Fett oder sie ist 97% fettfrei. Sind beides exakt die gleiche Faktenlage und beides sehr neutral, weil 3% Fett ist ja neutral und 79% fettfrei ist ja auch neutral. Trotzdem hat das eine eine andere Konsequenz als das andere. Also man nimmt eher die Margarine, die 97% fettfrei ist. Und auch wenn das beides jetzt nur faktische, also Faktenaussagen sind, kommen trotzdem Frames, die emotional wirken können, wo ich sage, fettfrei, oh ja, klingt gut, oder mit Fett, oh, klingt schlecht. Also rein rational gibt es keine Gedanken. Also mittlerweile wissen wir aus den Neurowissenschaften, dass alles so emotional verdrahtet ist, dass eine 100% rationale Entscheidung sowieso fast gar nicht möglich ist.
Also es ist überhaupt nicht möglich, sich da irgendwie auf neutralem Boden zu befinden. Ich meine, es wird ja immer von Journalisten auch verlangt, dass sie sich neutral ausdrücken. Also könnte ich jetzt nicht mal sagen, der Pflichtbeitrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und das wäre trotzdem dann in einem quasi Gegner-Frame verhaftet.
Es wäre nicht unbedingt in einem Gegner-Frame verhaftet, aber es wäre in einem sprachlichen Frame verhaftet. Das bedeutet, dass, wie ich ja eben schon gesagt habe mit der Margarine, da wird jetzt niemand sagen, oh, das ist aber sehr emotional beschrieben, die 97 oder die 3%. Aber sobald man etwas, einen Gedanken, in einen sprachlichen Rahmen bringt oder in ein Bild, einen visuellen Rahmen bringt oder was auch immer, löst man damit Gedanken aus, Gefühle aus und das ist im Endeffekt Framing. Also was 100% neutral ist, wird es nicht geben. Und dann verwendet die eine Seite eben die Frames, die eher besser sind für die eigene Argumentation und die andere für die andere Argumentation.
In dem Manual standen auch ein paar linguistische Beispiele für die Umsetzung der moralischen Framings drin und ein paar habe ich rausgesucht. Also manche sind wirklich sehr unglücklich.
Ja. Ja?
Und zwar, Zitat, kontrollierte Demokratie statt jeder wie er will. Die ARD ist der verlängerte Arm der Bürger. Und dann auch zum Schluss, wir nehmen jeden ernst, auch deine Oma, deinen Stammtisch und dein Kind. Also das sind jeweils einzeln gewesen, aber ich meine, das ist klar, das war ein internes Dokument. Mhm. Aber wenn man jemanden überzeugen will von seiner moralischen Hoheit, sind das die richtigen Frames, die man setzen möchte? Ich meine, es sind nur Beispiele gewesen, aber wie würdest du das denn jetzt bewerten, als aus Beratersicht vielleicht?
Also ich würde diese sehr emotionalen Frames sehr kritisch bewerten, weil dann was aufkommt, das nennen wir Reaktanz. Also einfach formuliert, es ist eine Trotzreaktion. Das ist genauso wie wenn man jemanden, der von den Öffentlich-Rechtlichen sehr überzeugt ist, sagt, das ist, ist die zwangsfinanzierte Lügenpresse. Der wird sich davon nicht überzeugen lassen. Das wird eher noch die Pole weiter auseinanderbringen, heißt die Leute, die es sowieso schon gut finden, die werden es noch besser finden und die, die es schlecht finden, die werden es schlechter finden. Dieses generelle, unser freier gemeinsamer Rundfunk ARD, finde ich, ist eher etwas neutraler und holt dann die vielleicht ab, die so ein bisschen auf der Nein-Seite stehen und dann pendeln sie vielleicht eher zur Ja-Seite. Aber diese sehr drastischen Beispiele vielleicht auch werden eher noch die Pole weiter auseinanderbringen.
Wobei das natürlich, Elisabeth Wehling hat das ja gemacht als Unternehmerin quasi, beratend tätig. Ist es dann üblich, solche Manuals zu schreiben? Ich meine, du bist ja auch so tätig. Wie ist das einzuordnen?
Genau, also es war ja eine Seminarbeilage und ein Gutachten gleichzeitig. Also sie wurde, glaube ich, beauftragt, dass sie ein Gutachten über gewisse Ausschnitte in der Pressemitteilung und so weiter halt da formuliert und schaut, wie werden Frames verwendet. Und dann ist ein sehr großer Teil, der extrem, sage ich mal, rational ist, also mit vielen Fakten, was Framing ist. Und dann kommen halt Beispiele, teilweise gute, teilweise sehr extreme. Und da ist es schon meines Erachtens sinnvoll, Leuten, die in einem Framing-Seminar sind, auch mal die Bewusstheit zu geben, wenn es denn diese emotionalen Framings, Lügenpresse gibt, dann gibt es auch andere. Nur, dass man eine sprachliche Bewusstheit dafür bringt, dass man das nicht so direkt anwenden sollte, würde ich trotzdem sagen.
Du hast ja selber gesagt, dass du nichts dagegen hast, dass so das Geld ausgegeben wird für diese Art von Manuals. Macht ja auch Sinn, du bist ja quasi auch da tätig.
Ja. Ja.
Aber du kritisierst die Nichtveröffentlichung.
Ja.
Aber es war ja ein internes Dokument und ich meine, es ist ja nicht so, als wäre da jetzt grundsätzlich was Positives für die ARD mal rausgekommen durch die Veröffentlichung. Also
Das ist richtig. Ich glaube allerdings, dass eher durch die Leakung, sage ich mal, was Negatives rausgekommen ist. Wenn Sie gleich von Anfang an gesagt haben, das ist irgendwie so ein Dokument, ich glaube ehrlich gesagt, dass wenige Leute es beachtet hätten, wenn vor 2 Jahren irgendwo irgendeine Seminarbeilage mit veröffentlicht wurde. Aber es kann natürlich sein, dass, oder es ist okay, dass man interne Dokumente nicht veröffentlicht. Ich kann es aber genauso verstehen, dass wenn man sie nicht veröffentlicht, dass dann so eine sehr heftige emotionale Gegenreaktion entsteht.
Wir als der Fehlende Part, als Teil von RT, haben ja auch mit unseren eigenen Frames zu kämpfen, zu arbeiten, wie auch immer. Die sind es ist eine Fremdbeschreibung im Endeffekt. Und ich habe hier ein paar Beispiele aus der Vergangenheit zusammengesetzt. Hier die Bild-Titel, Top-Spion der Stasi hetzt für Putin-Sender in Deutschland. Mein Auftritt bei Putins Propagandasender. Der Propagandasender des Kremls in Deutschland, RT Deutsch, Putins Propagandakolonne rollt. Und Kreml-Sender feiert Gysi-Jäger als Helden. Also wir haben da schon ein gewisser Frame wurde da gesetzt. Sicher. Kann man das so?
Absolut, kann man auf jeden Fall sagen, klar. Also das sind sehr emotionale Frames, die verwendet werden, um RT in eine Richtung zu framen oder zu rahmen.
Kannst du das noch mehr auseinandernehmen? Was ist denn jetzt der Frame, der da gesetzt wird?
Also der Frame ist natürlich Propaganda. Es ist keine freie Meinung, sondern es wird ein ganz klares Weltbild vorgegeben. Es hieß ja Kreml-Sender, ja genau da oben Kreml-Sender, dass es halt nicht ein Sender ist, der von Russland mitfinanziert wird, sondern dass es ein Sender ist, der quasi direkt politische Botschaften weitergibt. Und das ist halt generell so das, was man auch dort findet, beispielsweise mit dem Hetzt. Ich meine, ich habe genau auch da andere Beispiele schon gelesen, wo es heißt halt, ob er jetzt der Top-Spion ersagt oder er hetzt oder er erklärt, das ist alles der gleiche Inhalt, nur halt ein bisschen anders geframed.
Aber ist es wirklich der gleiche Inhalt? Weil hetzen bedeutet ja etwas anderes als erklären.
Genau, dann wäre natürlich die Frage, was ist genau der Inhalt? Also was hat diese Person gesagt? Und wenn die Person gehetzt hat, wenn man das so formulieren kann, ich kenne den Originalbeitrag nicht, was
die Person nicht,
gesagt hat.
Ich glaube nicht, dass der Rainer Rupp gehetzt hat.
Gut, dann ist
kritisiert
es, dann ist es kein Framing, dann ist es einfach eine... Dann ist es im Endeffekt eine Lüge oder eine Falschdarstellung.
Ich habe mal nachgeschaut, wie zum Beispiel Sputnik, also auch ein russisches Medium, die Deutsche Welle beschreibt. Und die Deutsche Welle ist ja auch über den deutschen Steuerzahler finanziert, ist deutsches ein Auslandssender, also auch staatlich. Und zwar wurde die Deutsche Welle als deutscher staatlicher Auslandsrundfunk formuliert. Ich meine, das ist doch relativ neutral, oder?
Es ist relativ neutral, ja.
Das heißt, man könnte ja dann auch, über uns hätte man ja auch sagen können, der russische staatliche Auslandsrundfunk, jetzt auch RT Deutsch, jetzt auch in Deutschland.
Genau, das hätte man so formulieren können, wenn man nicht die Assoziation wecken wollte, die man wecken wollte.
Aber das ist doch dann manipulativ, oder nicht?
Die Frage ist, was will man vorgeben? Und natürlich stellt sich RT wahrscheinlich selbst gut dar. Und Gegner von RT, RT schlechter und auch andersrum.
Aber das ist ja jetzt nicht besonders journalistisch dann. Ich meine, weil dieser Frame wurde ja dann quasi absichtlich bedient.
Man weiß natürlich nicht, inwiefern sowas immer Absicht ist, aber zum Beispiel bei dem Artikel zum Framing-Manual auf RT war als Bild so ARD und da war R so ein bisschen abgeblättert, was ja den visuellen Frame vorgibt. Inhaltlich bröckelt die Fassade, mhm. Also muss es neu, von außen, mhm. poliert werden.
Ja.
Was ja auch ein Frame ist, der gegen die ARD geht.
Verständlich ist. Wobei das ja auch quasi die ARD arbeitet ja selbst an sich und erkennt, dass sie selbst bröckeln. Also ich meine. Ja,
aber man hätte natürlich einfach ein normales ARD-Logo mhm. nehmen können. Und es ist natürlich ein gewisser Frame, wo gesagt wird, es wird nur die Fassade aufpoliert. Und es ist ja völlig okay, mhm. die eine Seite stellt es halt so da, die andere Seite stellt es so da.
Wird die Öffentlichkeit öfter manipuliert, als man denkt?
Sicher. Also
gibt es denn da konkrete Beispiele? Und gehen wir mal weg von der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit, weil ich glaube, da akzeptiert man das auch, vor allem in der Werbung. Da weiß es jeder. Aber wenn wir politisch schauen oder medial, wie arbeitet man da mit Frames?
Erstmal, alle Regierungen arbeiten mit Frames, ob es jetzt Framing oder PR oder Öffentlichkeitsarbeit oder Rhetorik oder wie auch immer genannt wird, sowas wird einfach verwendet. Das verwendet ein Putin wie ein Trump, wie eine Merkel. Seien es jetzt Redenschreiber oder wirkliche Berater, die genau sowas auch anlegen. Und beispielsweise Trump hat gesagt, bei seiner neuen Steuerreform, der XY findet meine Steuerreform super. Das ist erstmal kein wirkliches inhaltliches Argument, warum die Steuerreform gut sein soll, aber dadurch, dass er sagt, diese Person, die bekannt ist und als Autorität anerkannt ist, zwar nicht im Steuerbereich, aber in dem Bereich, stellt er seine Steuerreform eben als etwas Gutes dar. In der Psychologie nennen wir das soziale Bewährtheit. Weil der es gut findet, sollte es ja gut sein. Donald Trump verwendet es mit einer relativ einfachen Sprache sehr effektiv, wo er beispielsweise auch sagt, alle lieben mich oder alle wählen mich. Ist natürlich nicht so, aber er stellt es so dar, dass die Leute so beeinflusst werden und vielleicht gerade die Leute, die sich sehr stark von dieser der sozialen Bewährtheit mitreißen lassen, dass die da so hingelenkt werden, dass sie ihn auch dann gewählt haben im Endeffekt.
Zur Bundestagswahl 2017 hat auch auf der CDU-Seite gab es ganz viele Testimonials. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Gibt es da ein Wort dafür? Auf jeden Fall Testimonials so von deutschen bekannten Leuten aus verschiedensten Richtungen, die auch gesagt haben, warum sie Merkel ganz toll finden. Ist das so was Ähnliches?
Das kann man als was Ähnliches bezeichnen. Einfach gerade eine anerkannte Autorität oder jemand, wo wir sowieso schon Sympathie mit verschreiben, wenn der dann Sympathie zu dem Dritten, also beispielsweise Merkel oder CDU, CSU, was auch immer, hat, dann werden wir wahrscheinlich auch das mögen. Wenn wir die Person jetzt unsympathisch finden, dann wird es gerade den gegenteiligen Effekt haben.
Mhm, interessant. Frau Wehling hat auch in einem Interview mal ein Beispiel genannt zum Thema Flüchtlingskrise. Na, das ist ja wirklich ein sehr emotionales Thema. Also man kann darüber kaum mehr diskutieren, ohne emotional zu werden. Ja. Aber sie sagte, dass man hätte statt Flüchtlingskrise Fluchtkrise sagen können, anstatt, damit das Individuum nicht immer quasi damit verhaftet ist, also das Individuum, das hier aus rationalen Gründen eigentlich herkommt. Wie bewertest du das? Hätten die Medien quasi den politischen Frame korrigieren müssen?
Elisabeth Wehling argumentiert ja auch aus einer bestimmten Position heraus und empfiehlt dann Frames, die zu ihrem Weltbild auch eventuell passen. Und wegzugehen vom Individuum oder generell ein anderes Framing zu haben, bedeutet ja, ich will etwas anderes vielleicht auch ausdrücken und vermitteln. Und wenn man sagt, man möchte eher weg vom Individuum, dann sollte man vielleicht den anderen Frame nehmen. Wenn man aber sagt, nee, eigentlich ist genau das Thema, dann sollte man beim alten Frame bleiben. Also wichtig ist, glaube ich, nur bei dieser ganzen Framing-Debatte, dass es gar nicht so darum geht, framed jemand oder nicht, weil jeder muss irgendwie framen, irgendwie muss es ja in sprachliche Botschaften verpackt werden. Die Frage ist nur, wie framed man? Und problematisch wird es dann, das hat sie auch in ihrem Framing-Manual geschrieben, wenn dann ARD oder jemand, der dort arbeitet, sowas sagen würde wie die Lügenpresse oder der Begriff Lügenpresse ist ein Begriff der AfD zum Beispiel, dann wäre es sehr problematisch, weil dann der Frame der Gegner aktiviert wurde, ohne dass man es natürlich will. Man will natürlich sagen, wir sind das eben nicht. Aber wenn wir sagen, wir sind keine Lügenpresse, dann wird eben dieser Frame wieder aufgerufen. Und dann halt Alternativen zu haben und sich einfach mal da bewusst zu werden, dass es halt gewisse Wörter gibt, die gegen die eigene Position sind, das ist, glaube ich, das Wichtige.
Aber wie drückt man sich denn dann noch normal aus? Wenn man doch, sagen wir mal, man redet über den Begriff Lügenpresse. Mhm. Und jemand von der ARD möchte darüber reden. Mhm. Und er kann das dann nicht mehr sagen. Wie soll der denn dann ganz normal sprechen?
Naja, dann sollte er vielleicht einfach die anderen Frames, dafür wurde ja auch dieses Framing-Manual gemacht, die eher die eigene moralische, sag ich mal, Bevorzugung, sag ich mal.
Die ARD ist der verlängerte Arm der Bürger.
Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel.
Ich muss auch zugeben, ich habe auch extra schlechte Beispiele rausgesucht.
Ja, klar. Ja, genau. Aber natürlich sollte man eher solche Frames verwenden, als sich tatsächlich dann ins eigene Bein zu schießen.
Wie erkennt man bestimmte Manipulationen? Gibt es denn vielleicht ein aktuelles Beispiel, das du vielleicht in letzter Zeit gelesen oder gehört hast, wo du sagst, okay, das war jetzt richtig plump?
Ich finde tatsächlich diese, sowohl einige Sachen, die dort im Framing-Manual waren, wo es heißt irgendwie medienkapitalistische Heuschrecken, aber auch genauso auf der anderen Seite zwangsfinanzierte Lügenpresse, sind halt sehr emotionale Begriffe. Und auch wenn man immer irgendwas mitvermittelt, kann man schon sagen, es gibt eher emotionale und eher weniger emotionale Begriffe, klar. Und ich hatte zum Beispiel gestern da auch in der Forschungsgruppe genau zu dem Thema, wie man auch Gesundheitsbotschaften so verpacken kann, dass sie vielleicht besser ankommen, dass die Leute auch das umsetzen, da auch die Thematik. Es ist noch nicht ganz klar, aber wir vermuten einfach, dass Emotionen schneller zu Entscheidungen führen und vielleicht auch gerade bei dem Punkt sich zu überlegen, wie emotional involviert bin ich denn? Und je stärker man emotional ist, desto eher fällt man auf Frames rein, beziehungsweise desto eher werden emotionale Frames natürlich das auch triggern. Und wenn ich jetzt sage, oh, was weiß ich, egal ob Putin oder Merkel oder Trump, da habe ich eine sehr emotionale Meinung dazu, dann werde ich viel schneller auf solche Frames reinfallen.
Also wenn andere einen Frame setzen oder wie ist das jetzt gemeint?
Genau, also wenn ich jetzt...
Sagen wir mal, ich find Putin und Trump ganz, ganz schrecklich. Mhm. Und dann hat man eine Headline, Trump haut ein Hundebaby. Ja, ich meine, ja. Das ist jetzt wirklich ein schlechtes Beispiel. Aber dann hasst man ihn automatisch noch mehr oder wie funktioniert
dann
das ganz genau?
Dann wird man ganz klar sagen, selektive Wahrnehmung, oh ja, das passt in mein Weltbild, oh ja, das passt sehr gut und dann wird man es noch eher bestärken. Während wenn man dann genau einen gegenteiligen Frame findet,
Trump streichelt
das Hundebaby, dann wird man sagen, nee, das kann doch nicht sein und ach, was für eine Darstellung der Medien. Also so was ist einem dann schon bewusst, gerade wenn es halt gegen oder für das eigene Weltbild ist. Problematisch wird es, wenn man nur, und das wäre auch wieder das mit dem Filterbubble, wenn man irgendwo in einem Bereich ist, wo sehr viel für die eigene Seite argumentiert wird, dann wird sich natürlich auch noch das eigene Weltbild viel mehr fester zementieren und dann können selbst relativ neutral geframte Sachen schon als sehr negativ wahrgenommen werden, weil sie halt außerhalb der eigenen Filterbubble sind.
Wie würdest du denn als Kommunikationsexperte die Debattenkultur in Deutschland bewerten in dem aktuellen Zustand, in dem wir uns befinden?
Also im aktuellen Zustand sehe ich eine immer gespaltenere Kommunikationskultur, wo es in zwei verschiedene Richtungen geht. Also man kann fast schon sagen AfD und Altparteien. Wobei Altparteien ja auch wieder ein geframter Begriff ist, aber so ungefähr kann man das schon sagen. Und es ist ähnlich wie in Amerika, wo man sagt, dort ist es von den Parteien sehr stark gespalten, obwohl wir verschiedenste Facetten haben in den Parteien. Wir haben ja nicht nur zwei große Parteien, aber allein von der Kommunikationsart und Weise ist es so ein Auseinanderabdriften. Also ich glaube, Friedrich Merz war einer der wenigen, die gesagt hat, sie wollen vielleicht sogar die CDU-Wähler, die zur AfD gegangen sind, wieder zurückgewinnen. Das findet man relativ wenig. Die AfD versucht sich ganz klar abzugrenzen von allen anderen und die anderen Parteien von der AfD. Und das ist eine Debattenkultur und das kann man auch generell auf größerer Ebene sehen, dass man eben nicht versucht, einen Konsens zu finden und zu schauen, wenn man zwei Kreise hat, wo überlappen die sich, sondern wo kann ich die anderen angreifen, wo sie quasi anders sind als wir und die das quasi als falsch oder unmoralisch oder was auch immer darstellen. Also ich erlebe eine sehr emotionale und dadurch sehr spaltende Rhetorik von beiden Seiten.
Aber die ewige Konsenssuche ist ja auch nicht unbedingt immer zielführend.
Natürlich ist eine Pluralität von Meinungen im Endeffekt sehr wichtig, aber ich denke gerade bei extrem wichtigen Themen, die unser Land betreffen, ist die Konsenssuche doch der Weg, den wir gehen sollten. Und wenn jetzt plötzlich irgendwie ein Krieg ausbrechen würde gegen Deutschland und dann würden natürlich alle Parteien zusammenhalten, heißt, hier wird einmal der Frame geändert, statt irgendwelcher kleiner innenpolitischer Themen plötzlich auf eine ganz andere Ebene und dann können die Personen sehr schnell umswitchen. Also ich glaube schon, dass wenn man wollte, durch eine, sag ich mal, zusammenführende statt eine trennende Rhetorik, man in der Debattenkultur durchaus sehr viel machen könnte.
Wobei ja, wenn sich dann doch mal rechts und links außen einig sind, dann wird das ja auch problematisiert mit dem Querfrontbegriff. Also das scheint ja dann auch problematisch zu sein, wenn sie dann mal Überschneidungen haben.
Sehen manche als problematisch. Ich würde sagen, wenn man eine Lösung findet, die für alle Seiten gut ist, ist es doch gut.
Könnte man so sagen. Ja. Du sprichst ja auch noch andere Sachen an in deinen Videos auf dem YouTube-Kanal Redefabrik. Und ich habe hier einen kleinen Zusammenschnitt, damit die Leute mal sehen können, was du sonst noch so machst.
Während einer enthusiastischen Rede von Christian Lindner schreit Anton Hofreiter mehrmals rein, was Christian Lindner dazu veranlasst, ihn komplett ins Rhetorische auszukicken. Wie er das genau macht, mit welchen Techniken der Kommunikationspsychologie, das in diesem Video. Gregor Gysi ist ein meisterhafter Rhetoriker und in diesem Video analysiere ich eine Szene ganz genau, wo er auf der Bundespressekonferenz einen extrem kritischen Fragensteller so zurechtweist oder rhetorisch aushebelt, dass er die Masse für sich gewinnt. Eine besondere Sache hat man immer wieder gesehen, und zwar ein breitbeiniger Sitz. Ein breitbeiniger Sitz ist eine ganz normale maskuline Geste, die eher Dominanz signalisiert, weil man dort mehr Platz einnimmt und zeigt, dass man Dominanz ausstrahlen möchte. Kollege hat im Backspin-Interview einen angriffslustigen Passanten von dieser Position.
Ich habe auch keinen persönlichen Hass gegen irgendeinen Redakteur, die machen nur ihren fucking Job so und sind... Bitte, ist das dein Ernst? Warum sollte ich Hass gegen Juden haben?
In kürzester Zeit zu dieser Position gebracht.
Man muss sich ein gesamtheitliches Bild bilden, bevor man jemanden beleidigt. Mhm. Können wir uns darauf einigen?
Ja, darauf können wir uns einigen. Alles klar, Mann.
Alles gut.
Welche psychologischen und Argumentationskniffe er dafür genutzt hat, das werde ich dir in diesem Video sagen, sodass auch du andere Leute in kürzester Zeit für dich gewinnen kannst.
Also, du sprichst über die Rhetorikkünste, zum Beispiel von Lindner oder Gysi, aber auch wie man kommunizieren kann oder jemanden überzeugen kann und natürlich auch über Körpersprache. Kannst du mir noch ein paar rhetorische Tipps geben, wie, was man machen kann? Ich meine, vielleicht hast du ja ein paar Sendungen gesehen oder so. Was könnte man da noch anders machen?
Es kommt natürlich darauf an, was man ausstrahlen möchte bzw. was man rüberbringen möchte. Ich glaube, was im Interview bei manchen war, was ich vorher gesehen habe, wobei es natürlich auch eventuell dadurch geprägt war, dass ich überlegt habe, wenn ich hier sitze, wie dann der Interviewstil wird. Es ist relativ unemotional, was extrem gut ist für die neutrale Berichterstattung, was allerdings bei einem eventuellen Teilnehmer in einem Interview auch schnell als Kritik gewertet werden könnte. Also ein neutraler Gesichtsausdruck kann als Kritik oder als negativ gewertet werden, obwohl vielleicht das gar nicht damit gemeint ist.
Das ist witzig, ja. Das ist, kann sein, ja. Wer ist denn zum Beispiel dein Lieblingsrhetoriker? Und ich meine damit nicht, dass der unbedingt der Beste sein muss.
Mein Lieblingsrhetoriker ist Obama, weil er extrem unterschiedliche Facetten zeigen kann. Also er kann eine sehr wutentbrannte Rhetorik haben, er kann eine sehr ruhige Rhetorik haben. Er kann aber auch extrem humorvoll sein in seinen, sag ich mal, lustigen Reden, auch teilweise vor der Presse und so weiter. Und er schafft es einfach, die Emotionen sehr gut zu vermitteln. Wie gesagt, es geht nicht um die Inhalte, sondern nur um die Rhetorik. Da würde ich sagen, sowohl von der Körpersprache als auch von dem, wie er es sagt, also der Rhetorik, ist er extrem stark.
Einige empfinden ihn auch als ein bisschen wie ein Schauspieler, glaube ich. Also, dass es eine Darstellung ist. Mhm. Wie würdest du das jetzt einschätzen?
Die Frage ist, kommt die Einschätzung aufgrund einer persönlichen, sag ich mal, Gegenmeinung gegen die Politik von Obama oder die ehemalige Politik von Obama oder wirklich auf rhetorischer Ebene. Ich persönlich empfinde ihn nicht als Schauspieler oder als Darsteller. Kann aber schon sein, dass manche, wie gesagt, gerade diesen emotionalen Stil als sehr zur Schau stellen, sag ich mal.
So. Ja, weil er auch viel aufgetreten ist in ganz vielen Talkshows und sich dort immer sehr gut zur Schau gestellt hat.
Absolut.
Nicht, dass das jetzt, also Amerikaner können das im Allgemeinen relativ gut. Ja. Also im Vergleich jetzt vielleicht zu deutschen Politikern. Man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass Frau Merkel da irgendwo rumtanzt in einer Talkshow oder sowas. Aber ich glaube, deswegen wirkt das manchmal ein bisschen aufgesetzt.
Wobei es natürlich auch wieder interkulturell sein könnte. Also dass, wenn Deutsche sagen, das ist sehr aufgedreht, dass wir halt eben nicht in dieser Talkshow-Kultur sind, wie wir sie halt in Amerika vorfinden und dann sagen, oh, sowas kann doch ein Politiker nicht machen, nur weil es unsere Politiker halt nicht machen oder machen könnten.
Und in Deutschland, wer ist da dein Lieblingsrhetoriker und wie gesagt nicht unbedingt der Beste?
Genau, da würde ich sagen, ist schwer zu sagen. Tatsächlich Gysi und Lindner sind extrem stark. Natürlich auch auf einer sehr konfrontativen Rhetorik, also jetzt nicht unbedingt so zusammenführend und so, aber von der rhetorischen Stärke und dem, wie sie Argumentation verwenden können, würde ich tatsächlich Gysi und Lindner, die auch in sehr heiklen Situationen schon Gefechte in Anführungszeichen für sich gewinnen konnten, als so die stärksten Rhetoriker sehen.
Wobei du auch den Herrn Lindner auch als den besten deutschen Rhetoriker bezeichnest, oder? Was macht ihn denn aus deiner Sicht so kompetent?
Er hat erstmal einen sehr professionellen Auftritt, was viele dann auch schnell als arrogant werten, was auch natürlich eine Außenwahrnehmung ist, die ihm oft zugeschrieben wird. Allerdings hat er einen professionellen Auftritt. Und er kann sehr stark authentisch in Wut gehen, was vielen schwerfällt, weil dann wirkt sehr hysterisch oder cholerisch. Das kann er sehr gut. Und zusätzlich schafft er es auch, heikle Situationen, ich habe beispielsweise auf dem Kanal analysiert, als linke Demonstranten seine Bühne gestürmt haben, der hat es extrem gut für sich im Endeffekt verwendet, obwohl es natürlich erstmal eine sehr große Stresssituation ist. Also ich würde sagen, sowohl durch seine Körpersprache, die Professionalität, die Emotionalität und auch, dass er heikle Situationen meistern kann, machen ihn zu so ziemlich dem besten Rhetoriker.
Und wer ist der Schlechteste?
Das ist schwer zu sagen.
Es gibt mehrere?
Mir fällt tatsächlich keiner ein, wo ich sagen würde, das ist der Schlechteste. Seehofer ist von dem, wie er Sätze formuliert, relativ abgehackt oft und viele Äs und Äms. Von daher würde ich tatsächlich sagen, dass von der rhetorischen Stärke Seehofer auf jeden Fall nicht im Topfeld mitspielt.
Wobei das auch manchmal authentisch wirken kann.
Sicher, sicher. Die Frage ist, was will man erreichen? Und da zeigt die psychologische Forschung, dass die Leute, die vielleicht authentisch, aber einfach unprofessionell wirken, in Situationen, wo Professionalität gefordert wird, und das ist eben die Politikerrolle, extrem überzeugend, also die Leute, die nur authentisch sind, eben nicht überzeugend sind, während Professionalität überzeugend wirkt. Das muss im Alltag noch nicht das bedeuten, dass man dann irgendwie einen Politikersprecher am Stammtisch oder so haben soll, weil es dann halt auch schon wieder zu weit weggeht von der eigentlichen Weltsicht. Aber gerade wenn Seriosität gefordert wird und eben ein großer Teil des Politikerdaseins eben auch ist, gut formulieren zu können. Es gibt viele Gremien, die sich dann um die Inhalte kümmern, aber es ist eine Aufgabe des Politikers, gut reden zu können. Und das sagen, oh, die können ja nur gut reden, das ist ein Teil ihres Berufs. Und von daher ist es schon meines Erachtens wichtig, Professionalität auch im politischen Kontext zu zeigen. Also sieht man auch bei den Gezeigten, also zum Beispiel Putin macht das auch sehr gut, also was wir vorhin gesehen haben, oder Gysi.
Wobei Putin du ja nicht rein sprachlich bewerten kannst, genau. Wegen dem Russischen.
Genau.
Was bewertest du denn dann?
Da habe ich jetzt in dem Interview größtenteils die Körpersprache bewertet, weil ein großer Teil der Ausstrahlung einfach durch die Körpersprache ausgemacht wird. Haspelt der irgendwie rum und zappelt der rum oder ist halt wie Putin, gerade bei so ziemlich kritischen Fragen auch teilweise, einfach extrem gelassen die ganze Zeit. Und das ist einfach was, wo man sagen kann, da schafft er es, zu übertriebene emotionale Reaktionen, die schnell getriggert werden können innerlich, eben außen nicht zu zeigen oder eventuell sogar gar nicht zu haben, wenn er sagt, okay, ich verstehe die Situation und kann da professionell mit umgehen.
In einem deiner Videos hast du ja auch gesagt, dass Frau Merkel nicht die beste Rhetorikerin ist. Wie bewertest du das, dass sie nicht die beste ist? Woran machst du das fest?
Ich mache es daran fest, wie andere Leute es bewerten. Sowohl ich, allerdings auch generell, wie wird sie wahrgenommen? Und da ist es, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass viele sagen würden, dass Angela Merkel eben nicht unbedingt die Botschaften so verpacken kann, dass sie die Leute überzeugt. Das bedeutet, dass selbst CDU-Leute oder Wähler und Wählerinnen das teilweise sehr ungeschickt finden, was sie macht. Wobei man natürlich auch hier wieder sagen kann, man muss es im Rahmen sehen, was bewertet werden soll. Und sie hat schon eine sehr ruhige und eher Sicherheit ausstrahlende Rhetorik, völlig im Gegenteil zu Trump zum Beispiel. Und hat eben da ein Bedürfnis von vielen befriedigt, dass sie eben hieße, wir brauchen jetzt jemanden, der Sicherheit gibt und der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Und dann wäre ein Trump, der klare Aussagen macht und auf den Tisch haut, was viele US-Bürger und Bürgerinnen haben wollten, wäre es halt eben nicht angemessen gewesen. Von daher, von der rhetorischen Überzeugungskraft ist Angela Merkel sicher nicht die beste, aber sie hat eine gewisse Ausstrahlung, die ihr sicher auch zu gewissen Vorteilen oder Siegen verholfen hat.
Na klar, sie ist auch schon lange Kanzlerin, also es hat auf jeden Fall geholfen.
Natürlich.
Sie wird ja auch, ich meine, darüber wird schon gesprochen, also dass sie auch als Mutti bezeichnet wird, Mutti der Nation.
Ja.
Damit wird ja auch ein ganz bestimmter Frame getriggert.
Ja, Mutti ist so eher die Beschützende, die Mutter halt eben.
Obwohl sie ja selbst keine Mutter ist, muss man ja jetzt kurz vielleicht erwähnen.
Ja.
Wie kriegt es dann jemand hin, als solche bezeichnet zu werden?
Eben in der Art und Weise, wie sie nach außen wirkt. Wenn wir eine alte Person sehen, dann, ach, ein Opi könnte man sagen, auch so ein netter Opa war das, ja, mit dem ich da letztens auf der Parkbank gesprochen habe. Das heißt natürlich nicht, dass ich weiß, dass er ein Opa ist oder dass er Enkelkinder hat, aber einfach durch die Ausstrahlung. Das sind halt wieder Assoziationen, wo man sagt, okay, Mutter verbindet man eben nicht nur mit dem faktischen Zustand, dass die Person Kinder hat, sondern eben auch damit, dass sie vielleicht fürsorglich ist, dass sie anderen zuhört oder was auch immer. Und das ist eben ein sprachlicher Frame, der wahrscheinlich auch sicher von Medien gewählt wurde, wo sie sagen, ah, das ist ein netter Begriff, den wir für Angela Merkel verwenden können.
In deinen Videos bist du ja relativ, ich würde behaupten, relativ neutral, also politisch neutral. Also du bewertest ja nicht nur Lindner, Gysi, sondern auch Frau Weidel. Ich weiß nicht, ob du schon ein Video über Gauland oder sowas gemacht hast.
Gauland nicht, allerdings Curio von der AfD.
Ja, genau. Fällt dir das schwer, neutral zu sein diesbezüglich? Weil du ja selbst auch sagtest, dass die Debattenkultur in Deutschland sehr so in so zwei Lager aufgeteilt ist. Ich meine, man tendiert ja dann selbst auch irgendwo und findet etwas sympathischer als etwas anderes. Aber wie schaffst du das, quasi das neutral zu werden oder weitestgehend neutral, weil du bist ja auch nur ein Mensch.
Natürlich, klar. Also man kann es sicher nicht zu 100% machen, aber ich würde schon sagen, das kann ja auch jeder auf dem Kanal nachprüfen, dass ich vom kompletten politischen Spektrum oder auch generell von den Geisteshaltungen, da durchaus vor allem auch positive Punkte an allen Seiten finde. Und das ist ein, denke ich mal, wichtiger Punkt. Ich habe bisher wenige Sachen gemacht, wo ich sage, ich vergleiche jetzt Weidel und Merkel. Weil dann wird es halt wird's noch mal schwerer sein, eine neutrale Bewertung zu treffen. Wenn ich allerdings sage, ich schaue mir an, warum ist Weidel für die Leute, die diese Rede gut fanden, so überzeugend? Und dann kann ich die Punkte finden. Und da muss ich schon sagen, wenn ich ganz klar mit der Einstellung rangehe, eine objektive Begutachtung einer Rede zu machen, dann fällt es mir relativ einfach, weil ich halt ganz klar sage, mir geht es jetzt eben nicht um die Inhalte, sondern nur, wie effektiv ist das, was sie dort macht. Und da ist mir halt Effektivität im Gegenteil zu gut oder schlecht oder moralisch verwerflich oder nicht verwerflich eben viel wichtiger. Und wenn man...
Kann man das denn trennen? Weil du sagst gerade, du trennst die Inhalte von der Art und Weise, wie sie diese rüberbringen. Genau. Aber das kann man doch gar nicht so voneinander trennen.
Na, wenn jemand sagt, also man hat natürlich ein politisches Weltbild, das wird in Sprache verpackt. Und dann kann ich mir anschauen, wie effektiv ist diese Sprache aus der psychologischen Forschung, die ich kenne. Und da weiß man halt ganz klar, dass egal, ob jetzt gesagt wird, Trump schlägt das Baby oder Obama schlägt das Baby, dass eben diese emotionale Verwendung von Wörtern die gleiche Wirkung hat, egal bei welchem Inhalt. Und sicher ist es im ersten Moment vielleicht schwierig, wenn man stark emotional involviert ist, aber da ich sagen würde, dass gerade wenn ich an so ein Video rangehe und mir auch ganz klar sage, so jetzt ganz ruhig, jetzt wird nur die Rhetorik, nur die Darstellung, das Framing, Körpersprache und Rhetorik verwendet, analysiert, dann fällt mir das doch schon relativ einfach.
Und was glaubst du, überzeugt denn jetzt zum Beispiel den durchschnittlichen AfD-Wähler von einem Herrn Curio oder einer Frau Weidel? Also was ist daran so überzeugend?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, weil Weidel eine sehr emotionale Rhetorik hat, während Curio zwar in der Wortverwendung sehr emotional ist, also auch sehr emotional geframte Begriffe verwendet, aber in der Art und Weise, wie er es rüberbringt, sehr nüchtern ist, fast schon. Und von daher denke ich mal, dass da tatsächlich zwei verschiedene Lager innerhalb der AfD angesprochen werden. Einmal das Lager, also beide inhaltlich gleicher Kern, und das ist natürlich ein großer Überzeugungsfaktor. Also es geht nicht nur um die Rhetorik, sicher. Viele AfD-Wähler finden einfach nur die Inhalte der AfD gut, klar. Aber die Art und Weise, wie es rübergebracht wird, wird wahrscheinlich bei Weidel eher die Emotionaleren, die sagen, so jetzt müssen wir mal gegen die bisherigen Parteien auch hart angehen und dagegen was sagen, wie das Beispiel ja auch gezeigt hat, da einfach ein bisschen mehr die Leute fokussieren, während Curio diese Inhalte durchaus auch sprachlich sehr spitz formuliert, aber es ruhig rüberbringt.
Und trotzdem werden dieselben Inhalte transportiert. Also es ist immer noch konsistent.
Also ich würde sagen, es ist durchaus konsistent, was die AfD kommuniziert.
Was würdest du denn jetzt unseren Zuschauern vielleicht vorschlagen, um im Alltag besser zu kommunizieren? Mhm. Und vielleicht auch aus den jeweiligen, jetzt sage ich einfach mal, Filterbubbeln vielleicht rauszukommen und sich auch den Filterbubbeln vielleicht bewusst zu werden, um die dann auch selbstkritisch zu hinterfragen. Mhm. Weil wenn dieses Framing Manual ja etwas gebracht hat, dann auch, dass wir über so Dinge wie Framing überhaupt sprechen.
Sicher.
Ja? Und ich meine, du sagst selber, wir sind in bestimmten Frames verhaftet. Und wie kann man sich denn da selber vielleicht noch hinterfragen?
Sinnvoll wäre es hier, und das ist wohl das emotional Schwierigste von allem, bewusst in die Gegenseite reinzugehen und versuchen zu verstehen, was die Argumente dort sind. Also wirklich als jemand, der, sag ich mal, für die Öffentlich-Rechtlichen ist, dann auch mal auf die komplette Gegenseite zu gehen und sich die Argumente anzuschauen, beziehungsweise andersrum. Beispielsweise in Debattierclubs wird es oft so gemacht, habe ich auch früher immer gemacht, da wird ausgelost, ob man für oder gegen ein Thema spricht. Heißt, du musst oft auch gegen deine eigene Meinung argumentieren. Dann bist du natürlich in der Argumentation viel stärker, wenn du dann wieder auf die andere Seite wechselst, weil du einfach beide Perspektiven einnehmen kannst. Und das ist nicht nur besser, um ein gesamtheitlicheres Bild zu bekommen, sondern es ist auch besser, um die andere Seite zu überzeugen, weil du einfach die besser verstehen kannst. Heißt, mein konkreter Tipp für jeden, der es jetzt sieht, wäre einfach, hol die andere Person aus deren Realität ab. Also sag nicht die Lügenpresse, wenn du jemanden überzeugen willst, dass vielleicht die ARD nicht nur gute Sachen macht. Oder sag nicht die kapitalistischen Heuschrecken, wenn du jemanden hast, der vor allem freie oder private Sender halt schaut. Und das ist, glaube ich, extrem schwierig, weil wir gerne in unserer Komfortzone der alten Meinungen bleiben. Aber das ist im Endeffekt auch therapeutische Arbeit fast schon, mal zur anderen Seite zu gehen und die nicht nur rational zu verstehen, so, ah ja, okay, verstehe, dass manche es anders sehen, sondern wirklich auch emotional zu begreifen, was dahinter steckt. und dann versuchen, emotional da auch hinzugehen und zu sagen, hey, kann ich auf jeden Fall verstehen. Und ich glaube, in manchen Punkten sind wir sogar schon gleich. Die Punkte sehe ich ein bisschen anders. Wie siehst du das denn? Und dann kann man darüber diskutieren. Und das ist halt das Interessante. In den ganzen Polit-Talkshows sieht man von allen Seiten ein Gegeneinander. Und das ist eine extrem starke Rhetorik, um das Publikum zu überzeugen. Es geht nicht darum, dass Weidel jetzt irgendwie Merkel überzeugt wirklich, dass sie sagt, ah ja, danke für die Info, wusste ich noch gar nicht, jetzt werde ich die Partei wechseln. Sondern es geht einfach darum, das Publikum zu überzeugen. Im Alltag ist es aber nicht so. Da wollen wir kein Publikum überzeugen, da wollen wir wirklich die andere Person überzeugen. Und dann ist es auch sinnvoll, auf die andere Person einzugehen, in der Welt, in deren Weltbild hineinzugehen und dann vielleicht zu schauen, was macht die Argumentation aus und wo sind wir ähnlich und wo können wir vielleicht entweder einen Konsens finden oder sagen, passt auch so, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben.
Kann jeder mal probieren im Endeffekt, genau. Weil wie du eben gerade auch gesagt hast, von den Parteien kann man sich nicht erhoffen. Die leben ja auch quasi vom Gegeneinander.
Natürlich.
Na, und nicht aufeinander zugehen, also davon leben sie nicht. Von dem her, danke für den Tipp, definitiv. Gerne. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer das anwenden. Und wenn sie es anwenden, dann können die es gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht erzählen sie uns dann von ganz tollen Erfolgserlebnissen.
Stimmt.
Auf jeden Fall vielen Dank, Benedikt
Gerne.
Held. Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.